Halleluja. Papa, danke für neuen Sonntagmorgen. Ich bete jetzt, dass jedes Herz offen ist, dass dein Wort auf dem guten Ackerboden fällt, Frucht bringt. Danke, Vater, dass du uns liebst. Wir haben schon so viel jetzt gesungen und gesagt, wie gut du bist, wie treu du bist, dass du dich um uns kümmerst, dass du da bist, dass du dich sorgst um uns, dass du uns kennst. Vater, ich bete, dass das immer mehr durchbricht. Immer mehr durchbricht. Halleluja. In unserem Leben, in unseren Familien, bei unseren Kindern, bei unseren Verwandten, bei unseren Freunden, bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Nachbarn. Jesus, dass wir Licht und Salz sind, wo du uns hingestellt hast. Danke, dass die das Licht sehen und wissen und merken und spüren, dass wir anders sind. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir dich kennen. Es ist alles aus Gnade. Aus Gnade haben wir empfangen und aus Gnade gehen wir weiter. Völlig umsonst. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Leute, ich kann euch sagen, ich bin froh, wenn der Monat rum ist. Das ist einer der schlimmsten Monate in meinem Leben. Also, was den Monat alles war, heftig. Das Jahr ist schon heftig. Aber der Monat, der ist wirklich echt zum Finger in den Hals stecken, bis zum Anschlag. Ja. Vor ein paar Wochen habe ich Mist gebaut, habe einen Kurzschluss fabriziert. Prognose war Schaden über 2000 Euro. Ich habe mich so gefreut. Und jetzt sind es 900 Euro. Kann man sich auch noch freuen. Aber die habe ich nicht rumliegen. Ja, ich sage, oh Herr, ich gebe alles in deine Hände. Ich weiß nicht, wie ich gebe es dir. Dann war Malis, dann war dies, dann war das. Es war so viel, dass ich echt gedacht habe, jetzt wäre eine gute Zeit irgendwo auf einer Insel, ganz alleine. Türe abschließen, Schlüssel ins Meer werfen. Schluss. Ja. Und letzte Woche war ein extra Opfer drin, über 800 Euro. Was ich nicht wusste. Ich habe nicht gewusst, wie ich es zahlen soll. Und Gott ist gut. Gott ist treu. Und die Person, die es wahrscheinlich gegeben hat, hat mir gesagt, du, ich habe da vom Herrn einen Impuls gekriegt. Ich habe da ein paar Sachen rumliegen. Ich soll die auf eBay verkaufen und das Geld bringen. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was bei dir im Keller liegt. Ist vielleicht auch besser so. Aber ich weiß, mein Gott ist mein Versorger. Amen. Gott ist treu. Halleluja, oder? Halleluja. Vor 30 Jahren hat Gott mir gesagt, Thomas, du wirst irgendwann im Fernsehen kommen. Da habe ich gedacht, ja klar, passt schon, ne? Habe ich wieder Stimmen gehört. Ja? Dann sagt er zu mir, du wirst irgendwann im Bundestag sein. Alles klar. Ja? Aber ich war 2007 im Bundestag. Und mein Freund von mir ist Mitglied des Bundestages. Und er hat gesagt, Thomas, willst du mal im Bundestag sehen? Ich so, aha, klingel, klingel, da war doch was. Ja, und dann durfte ich 2007 mit seinem Sekretär den Bundestag angucken, wo andere Leute gar nicht hinkommen. Und ich bin in bestimmte Zimmer rein, wo ich wusste, das schickt mich Gott hin. Und da habe ich gebetet und habe Samen gelassen. Amen. Amen. Gott ist treu. Und jetzt war ich schon mittlerweile ein paar Mal im Fernsehen. Und am 16. sind die Aufnahmen in der Schweiz für das Interview. Und es kommt dann auf dem schweizerischen ARD. Ist Gott nicht gut? Amen. Weißt du, ich bin immer noch der kleine Thomas vom Dorf. Aber Gott hat einen Plan mit mir. Gott hat einen Plan mit dir. Amen. Und was er dir zusagt, wird er dir halten. Und wenn du nicht weißt, wo die 800 Euro herkommen, dann lass doch einfach los. Gib's ihm und sag, Herr, du machst es. Ich weiß es oft auch nicht. Aber Gott weiß es. Amen. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und er ist ein Gott der Wunder. Und wenn er sagt, Malis stirbt nicht, wird sie nicht sterben. Punkt aus. Egal, wie es aussieht. Ich habe mit der Chefärztin telefoniert. Sagt sie, Herr Bauer, sieht nicht gut aus. 50-50. Wir wissen nicht, ob sie es überlebt, aber ich weiß es. Amen. Und ich habe wieder gut schlafen können, weil ich wusste, mein Gott ist größer als alles, was gerade in der Welt passiert. Amen. Halleluja. Wenn deine Zeit nicht rum ist, ist sie nicht rum. Da kann der Teufel einen Handstand machen und rumhampeln, passiert nichts. Amen. Halleluja. So, jetzt starten wir. Läuft, ach, es läuft ja schon. Ach, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich hoffe, ich kriege heute alles hin. Könnte ein bisschen länger werden, so bis 16, 17 Uhr. Ja, ihr lacht noch, das ist schön. Okay, wir starten mal in Jesaja 53, Vers 4. Und das ist dasselbe, was Vanessa letzte Woche gepredigt hat. Und ich bin immer erstaunt, wie der Heilige Geist einen Kreis macht, weil Vanessa nicht wusste, was ich predige und ich nicht wusste, was sie predigt. Aber der Heilige Geist weiß, was sie predigt und er weiß, was ich predige. Weil er uns das ja sagt, was er gerne hätte. Und da haben wir gelesen über Jesus. Jesaja hat es 740 Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Und da kannst du nochmal die 30 Jahre oder 33 Jahre dazu rechnen, wo Jesus auf der Erde war. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Genauso haben die Römer sich verhalten. Die Juden haben gesagt, hey, bist du Gottes Sohn, steig vom Kreuz herab. Sie haben nicht verstanden, dass es das Erlösungswerk ist, dass Gott alle Schmerzen und alles Leid und jede Krankheit auf ihn gelegt hatte am Kreuz, auf das wir Frieden haben. Das ist das Evangelium, nicht Religion. Wisst ihr, 2000 Jahre Kirche ist genug für die Menschheit. Wir brauchen keine Kirche, wir brauchen Jesus Christus. Und das Einzige, was Gott im Weg steht, ist Religion, Leute. Religion, die dir sagt, werd erst mal gut, bevor du zu Gott kommst. Und Gott sagt, ich bin gut, komm du zu mir, ich mach dich auch gut. Das ist eine komplett andere Geschichte. Religion lehnt dich ab. Religion ist furchtbar. Ich habe einen Mann gekannt, der war bei den französischen Fremdenlegionären. Der hat in 13 Kriegen gekämpft und hat Hunderte von Menschen erschossen. Und auch Kinder, viele Kindersoldaten in Afrika. Dem seine Hände driften vor Blut. Dann kam er zurück nach Deutschland, hat Depressionen gehabt, natürlich, klar, keine Nacht mehr schlafen, Dämonen um sich rum und so weiter. Dann ging er zum katholischen Pfarrer. Was macht er? Sie sind ein Mörder, mit ihnen rede ich nichts. Was hat er verstanden vom Evangelium? Nichts. Paulus war ein Mörder, der war ein Massenmörder. Und Jesus hat ihn vom Pferd gekickt und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit jedem Opfer. Aber er ist gut, er hat einen guten Plan mit uns. Amen. Heute möchte ich mit euch in eine Bibelstelle, die Vanessa letzte Woche schon erwähnt hat. Und ich habe gedacht, hä, die klaut mir meine Predigt. Nee, die klaut mir nichts, weil es passt, es macht sich rund. Und der neuen Genfer, schauen wir uns das an, in Matthäus 26, ab Vers 36. In neuen Lebenübersetzungen finde ich eine der besten modernen Übersetzungen ist Neues Leben. Da kommt richtig rüber, in einer deutlichen oder in einer modernen Sprache, was die Bibel sagen will. Hammer, leider gibt's die online nicht, deswegen bleiben wir jetzt in der Genfer. Aber da ist eine Szene, die müsst ihr euch vorstellen, im Garten Gethsemane. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz verstanden, ich habe schon so oft drüber gepredigt, aber die Tiefe, ist uns die Tiefe schon mal richtig bewusst geworden, was da wirklich geschehen ist. Okay? Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Jesus war ein Mann des Gebetes. Ohne Gebet lief bei ihm gar nichts. Vers 37. Petrus jedoch an die beiden und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Das kommt hier nicht rüber, was da steht. Das sieht so wie, als es wollte so sein. Aber es war so. Leute, das, was Jesus dort im Garten erlebt hat, ist das, was uns geblüht hätte, wenn wir nicht Christ geworden wären, wenn wir nicht wiedergeboren wären, wenn wir nicht Jesus in unser Leben eingeladen hätten, hätten wir diese brutale Angst. Und ich lese euch das mal vor aus Neues Leben. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Schreckliche Angst. Satan war um ihn herum. Wahnsinn war um ihn herum. Wisst ihr? Eine Angst, die so schlimm ist, dass du fast wahnsinnig wirst, das ist nah an der Depression. Aber Depression und körperliche Schmerzen sind eine Leichtigkeit dagegen. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich möchte niemand irgendwie zu nahe treten, der Depressionen hatte. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus dort erlebt hat. Körperliche Schmerzen sind Erholung. Für Menschen, die so eine Angst erleben, die in einer so tiefen Depression sind. Glaubt ihr das oder nicht? Warum ritzen sich Menschen? Warum ritzen sich welche? Warum tun sie sich körperliche Schmerzen zufügen? Ich sag dir das, weil das tut gut. Wenn der Körper wehtut, dann lässt der Schmerz in der Seele nach. Das ist furchtbar. Ganz, ganz perverser Zustand. Warum bringen sich Leute um? Warum springt jemand von der Brücke und sagt, ich möchte diesen Körper zerstören, weil er denkt, dann lässt der Schmerz in der Seele nach. Nee, dann fängt es erst richtig an in der Hölle. Versteht ihr, wie schlimm das ist? Und Jesus erlebte das für uns. Er war in schrecklicher Angst. Es quälte ihn. Und Vers 38 heißt es, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er suchte Hilfe bei Menschen. Und immer wenn du Hilfe bei Menschen suchst, was kommt? Die Enttäuschung. Enttäuschung ist genauso gut wie Entgiftung. Merkt ihr diesen Satz? Der hat mir so geholfen in meinem Leben. Entgiftung sagen wir, oh, das ist gut. Du wirst frei von, was wirst du bei der Enttäuschung? Du wirst frei von der Täuschung. Du denkst, es ist mein bester Freund, meine beste Freundin. Bis der Druck kommt, bis die Last kommt, merkst du, die ist gar nichts und die können nichts dazu. Die sind auch nicht stärker wie du. Deswegen können wir uns nur auf einen einzigen verlassen und das ist Jesus Christus. Er ist treu bis zuletzt und er hat im Garten durchgehalten. Er sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Er spürte Satan auf die brutalste Art und Weise. Und ich habe schon öfters Gemeinschaft gehabt mit Satan. Es ist das widerlichste Wesen, was es gibt. Er ist böse durch und durch. Wenn er in den Raum kommt, wird's nicht heiß. Ja, früher in den Heavy Metal und Rocker Magazinen, da siehst du immer Flammen und Totenköpfe. Der hasst Feuer. Weil Gott hat in ihm, in seinem Körper, ein Feuer hervorbrechen lassen, was ihm den ganzen Tag brennt. In der Hölle, deswegen sagt Jesus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Heulen von der Gewissheit, ich bin in Ewigkeit verloren und von der Kälte, die um dein Herz ist. Eiseskälte. Erinnert euch daran, dass ich euch immer gesagt habe, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Der einzigste Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht ist. Das ist die eigentliche Verdammnis. Nicht die Strafen für deine Sünden, sondern dass Gott komplett weg ist. Und es ist logisch, weil das sind nur Menschen, die ihn ein Leben lang abgelehnt haben und gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Sag Gott, in Ordnung, du hast einen freien Willen, wenn du mich nicht willst, bin ich weg. Und sie begreifen nicht, dass da alles Gute weg ist aus ihrem Leben. Es ist nichts mehr Gutes übrig in der Hölle. Und Jesus sagt, meine Seele, nicht Geist, Seele ist zu Tode betrübt. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir depressiv sind, ist immer in der Seele, nie im Geist. Dein Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn du von neuem geboren bist. Da kann der Teufel nichts machen. Deswegen gibt der Gottesgeist auch immer deinem Geist Zeugnis, nicht deiner Seele. Weil die Seele vermischt alles. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Nur die meisten Menschen haben nicht gelernt, über ihre Seele zu herrschen. Ich habe es euch oft gesagt, heute ist viel Wiederholung, glaube ich. Sag deiner Seele, halt die Schnauze. Als ich vor Jahren das verstanden habe, über die Seele zu herrschen, und gemerkt habe, ich habe die Power, ich brauche keine Seelsorge, ich brauche keinen Seelenklempner, ich brauche keine Couch, ich brauche keine Antidepressiva, ich brauche eine Autorität, wo ich sage, Seele, halt die Schnauze. Und das mache ich öfters. Sei Seele, halt einfach mal die Schnauze. Und mir geht's nicht gut. Halt die Schnauze, dir geht's heute gut. Was ist der Unterschied zwischen zu sagen, mir geht's nicht gut und mir geht's gut? Das ist nur eine Entscheidung. Mehr ist es nicht. Leute, die in der Psychiatrie sind, wenn man das ihnen lehren würde, die bräuchten nie wieder einen Seelenklempner. Nicht die Psychopharmaka hilft dir, die macht aus dir einen Gaffer. Sorry, wenn ich so direkt bin, ich will den Leuten nicht zu nahe treten. Bitte, ich mache mich nicht lustig drüber, ist furchtbar. Okay? Aber Jesus hatte diesen Kampf, eine schreckliche Angst quälte ihn. Und ich möchte, dass ihr das in der Tiefe versteht, weil nur wenn ihr versteht, was er bezahlt hat, werdet ihr dankbar für das, was ihr geschenkt bekommen habt. Stimmt's? Als ich bei den Rocker war, musstest du 2 Jahre dafür arbeiten, Minimum 2 Jahre, dass du dein Abzeichen kriegst. Aber wenn du es dann bekommen hast, wärst du dafür gestorben. Das sieht man auch heute noch überall. Weil es hat dir was bedeutet. Du hast dafür was tun müssen. Richtig? Manche Christen wollen auch noch was tun, aber das Werk ist vollbracht. Jesus sagt, sei es vollbracht. Aber für uns Menschen zu begreifen, dass etwas, was geschenkt ist, wertvoll ist, ist schwierig. Weil es völlig frei ist von unserer Leistung. Und das Evangelium ist völlig frei von deiner Leistung. Jesus ist am Kreuz gestorben für dich und hat dort den Preis bezahlt. Menschen, die in der Hölle sind, die würden gerne noch mal eine Minute kommen und sagen, Herr, hilf mir. Jetzt tue ich Buße, jetzt ist zu spät. Aber wir leben noch, Amen. Wir kennen unseren Herrn, wir wissen, dass er gut ist. Wir wissen, dass er gut ist. So. Die Liebe, die Gott uns erweist, Jesus, die Liebe, die Jesus uns erwiesen hat, ist das, was uns durch diese Zeit trägt, Leute, ich sage es euch. Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Es gibt zweierlei Christen. Die einen haben viel Wissen und die anderen haben viel Liebe. Die, wo viel Liebe haben, haben vielleicht nicht viel Wissen, aber sie lieben. Ist viel besser. Wenn du beides hast, ist das Ideale. Wir sollen wachsen an der Liebe und wir sollen wachsen am Wissen. Das ist wie in der Ehe genauso. Ja, aber Gott ist für uns und diese Liebe, die brauchen wir extremst in dieser Endzeit jetzt. Ich habe euch vor ein paar Wochen gesagt, die nächsten 5 Jahre werden die herausforderndsten. Habt ihr schon die Spritpreise gesehen? Das ist erst der Anfang. Es wird noch schlimmer werden. Viele Leute werden sich keine Wohnung mehr leisten können. Viele die Heizung nicht mehr. Wir haben schon 2,5 Millionen alleinerziehende Frauen Anfang dieses Jahres, nicht jetzt, die den Strom nicht mehr bezahlen können. Abgeschaltet. Wisst ihr, was das heißt? Herd aus, Kühlschrank aus, geht nichts mehr. Und wisst ihr, alle Sicherheiten brechen weg. Es gab noch nie eine Generation in der Geschichte der Menschheit wie die Nachkriegsgeneration in Westdeutschland, der es so gut ging. Noch nie. Geh mal zum Bäcker, stell dich nebendran, mach nix. Hör den Rentnern zu. Die schimpfen über alles und jeden. Die sitzen im goldenen Käfig. Wir haben es nicht begriffen. Aber alles bröselt. Die Rente bröselt. Die Lebensversicherungen sind nichts mehr wert. Alles kommt ins Schwanken und ins Beben. Vor 4 oder 5 Jahren habe ich eine Vision gehabt. Wer da war, weiß das, der kann sich erinnern. Ich habe gesagt, Gott fängt an, den Baum zu schütteln. Könnt ihr euch erinnern? Lydia, du weißt es noch? Da habe ich gesagt, alle faulen Äpfel werden runterfallen. Vorher hängen alle zusammen. Aber die, die nichts taugen, die faulig sind, werden runterfallen. Nur das gute Obst bleibt. Und dieses Schütteln geht immer weiter. Du siehst das auch bei Christen. Corona interessiert mich nur nebenbei. Ja, das betrifft uns hier auch und vieles, aber es ist nicht mein Hauptlebensthema. Es ist immer noch Jesus. Aber wie viele Christen man getroffen hat oder wo ich auch kenne, im Bekanntenkreis, die Angst haben vor sowas. Weißt du, ich sag dir eins, wenn du vorher Jesus nicht gekannt hast, nur durch Brieffreundschaft, dann schreibst du nur rein, was du willst, was Jesus weiß. Und du bildest dir im Kopf ein Bild von Jesus, so sieht er gar nicht aus. So ist er auch gar nicht. Stimmt's? Das ist eine Brieffreundschaft. Du hast noch nie ein Bild gesehen von dem anderen oder von der anderen, aber das ist ein Bild im Kopf. Wir denken in Bildern. Immer wenn ich denke, denke ich in Bildern. Du auch. Wenn ich jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten mit blauen Rollschuhen, dann siehst du den. Sofort ist es da. Du kannst dich gar nicht wehren. Und so ist es auch, wenn du eine Brieffreundschaft hast. Viele stellen sich Gott und Jesus irgendwie vor, aber nicht wie er wirklich ist. Und wir müssen in die Wahrheit kommen, wie Jesus wirklich ist. Und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Der in dir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Wenn das Wort Gottes ist, dann bist du ruhig. Dann kann die nächste Seuche kommen. Die haben sie bestimmt schon in der Schublade, wirst du sehen. Ich habe keine Angst davor. Und falls ich sterben sollte, wir sterben ja nicht mehr. Wir ändern ja nur die Adresse, das wisst ihr ja. Wir Christen ändern nur die Adresse, machen hier die Augen zu und oben auf. Hey, super. Hat mich einer über die Ziellinie getragen. Vielen Dank, Teufel, hast du gut gemacht. Aber ich weiß, ich habe noch ein bisschen Job mit euch hier und noch ein bisschen Aufgabe. Ja, ich weiß, meine Zeit ist noch nicht. Aber ich mache mich doch nicht verrückt über die Siegfried und Roy Show aus der Hölle, ja, wo die dummen Christen, sage ich wieder dummen, kriege ich wieder ein E-Mail, oder nee, die nicht ganz so intelligenten Christen, die einfach Jesus nicht kennen, die gucken sich die Show des Teufels an und sagen, es wird alles immer schlimmer. Die blasen in dieselbe Tröde wie der Teufel. Ja, dann wird's so sein. Dann wird's so sein. Du musst Zeugnisse lesen. Das ist das Beste, was es gibt von ehemaligen Satanisten oder von Leuten, die im Flugzeug, hab's euch vor ein paar Wochen, das Flugzeug stürzt ab, 300 Tote, 3 überleben. Alle 3 sagen, ich hab gesagt, ich sterbe heute nicht. Die überleben. Das sagt er daneben mir, oh Gott, ich sterbe heute. Ja, bumm, dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Als ich das noch nicht begriffen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ist aber hart. Weil damals habe ich noch viel dumm Zeug geredet. Das ist aber unfair. Aber als ich begriffen habe, hey, ich kann ja auch Gutes reden. Wow. Nee, meine Kinder wird's nicht treffen. Dein Kind kommt um 11 nicht nach Hause, jetzt kannst du schon wieder Panik und Schweißausbrüche oder du sagst, gleich klingelt's, ist er da. Amen. Ist das die Wahrheit? Das ist dieselbe Entscheidung. Angst ist Glauben ans Negative. Glauben ist Glauben an das Wort Gottes. Und du wirst sehen, wer stehen bleibt und wer umfällt. Das sieht man. Du musst nur den Leuten zuhören, wie sie reden. Oh Gott, oh Jesus, no. Naja, have fun. Du kannst doch aber auch sagen, mir kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mit mir sind, damit ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Amen. Und wenn Malis Corona kriegt, wird sie daran nicht sterben. Amen. Amen. Leute, so wichtig. Ich habe Leute in meiner eigenen Familie, jetzt sind 7 oder 8 psychisch krank, aber richtig heftig. Mit Schizophrenie in allem. 2 davon sind wiedergeborene Christen. 20 Jahre lang habe ich mir von denen anhören müssen, wie blöd ich bin. Du immer mit deinem Wort, du kommst immer mit der Bibel. Habe ich was anderes als Gottes Wort? Bin ich schlauer als Gott? Sind meine Weisheiten besser als die von Gott? Ich stehe. Meine Familie steht. Meine Kinder stehen. Ist es Stolz? Nein, es ist die Wahrheit. Ist es mein Verdienst? Nein. Bei mir wackelt's auch mal. Wir haben auch Herausforderungen. Bei uns passieren auch Dinge, Kurzschlüsse und anderer Mist, wo du denkst, oh, ich habe 3 Wochen gebraucht, um mir selber zu vergeben. Kennt ihr die? Das ist der schwierigste Prozess, dir selber zu vergeben. Warum gibt's keine Antwort? Es ist passiert, es ist jetzt so, jetzt guck nach vorne, irgendwie komme ich raus. Und Gott macht's. Amen. Ich habe nicht auf alles Antworten, aber ich weiß, Gott ist gut. Und dann kann ich nachts wieder schlafen. Am dritten Tag hat meine Frau zu mir gesagt, heute ist sie leider nicht da, mein Schatzi, ich vermisse. Aber nächste Woche ist sie wieder da. Hat sie gesagt, jetzt komm doch mal runter. So seid ihr nicht, nur ich bin so. Ihr macht immer gleich, oh Halleluja, der Herr wird den Schaden bezahlen, Amen. Aber bei mir läuft ein Spielfilm. Oh. Und dann bin ich herausgefordert. Auch bei mein Glaube ist dann herausgefordert. Und der kleine Mr. S. kommt gleich. Ja, wo ist denn dein Glaube jetzt, hä? Warum ist denn das passiert? Was hast du wieder gemacht? Kleine Sünden bestraft den Herrn sofort. Halt die Schnauze, da geht's mit meiner Seele. Halt einfach die Schnauze, Abmarsch raus. Hör nicht zu. Hör nicht zu. Hol die Bibel raus, leg ein Lobpreislied rein. Wir hören uns nachher was an. Geht's knapp 14 Minuten. Aber da kommen wir noch dazu, weil es richtig gut ist. Amen. Johannes 13, Vers 1. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen. Er wusste das. Auch Männer und Frauen Gottes wissen, wenn ihre Zeit kommt. Und um zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Was ist der vollkommene Beweis von Gottes Liebe? Wer weiß es? Seinen Sohn zu opfern. Ganz genau. Dass Jesus stirbt an deiner Stelle und deine Strafe komplett 100% auf sich nimmt. Wir hatten hier einen Mann, der hat lange mit mir diskutiert. Ja, das kann nicht sein, dass alle Sünden am Kreuz vergeben sind. Sag ich doch. Sag ich, vor 2000 Jahren hat Jesus alle Sünden vergeben. Nein, das stimmt nicht. Sag ich, ja, wie? Sag ich, ja, wenn jetzt du an der Straße stehst und da kommt eine Blondine vorbei und du findest die sexy und da kommt der 40-Tonner, du laufst los, der fährt dich über dich drüber, du bist tot, bin ich dann im Himmel oder in der Hölle? Sagt er, in der Hölle. Sag ich, na, da habe ich aber jeden Tag Spaß, du. Da muss ich ja jeden Tag Jesus wieder ans Kreuz nageln. Oder? Ist das richtig? Ich sag nicht, dass das gut ist, die Gedanken. Aber ich sage euch immer, wir sind Gerechte, die noch ab und zu sündigen und nicht Sünder, die an Ostern und Weihnachten gerecht sind. Das ist Religion. Das ist Bullshit. Das ist nicht gut. Ich muss wieder ein bisschen rausschneiden heute. Ist es wahr? Wenn das nicht stimmt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich meine, die Logik. Wenn er vor 2000 Jahren für die Sünden gestorben ist, dann war ich ja sowieso in der Zukunft. Ich bin jetzt fast 2000 Jahre später geboren. Da waren ja alle meine Sünden in der Zukunft. Wie kann dann was nicht dabei sein? Versteht ihr? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist Religion. Religion im Kopf sagt dir immer, das kann ja gar nicht sein, dass Gott so gut ist. Da muss ja irgendwo der Haken sein. Ne, da ist kein Haken. Gott sei Dank. Gott ist immer straight und ehrlich. Gucken wir uns nachher an. Halleluja. Die vollkommenste Beweis seiner Liebe. Johannes 15,9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Seht ihr, wie wichtig das ist? Früher habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu lieben. Meine Eltern haben mich nicht geliebt. Die haben mich abgelehnt. Die haben mich nie in den Arm genommen. Ich habe nie einen Kuss gekriegt. Ich durfte nie im Bett kuscheln, gar nichts. Ich war einfach da und dafür musste ich noch leiden, dass es mich gab. Für mich, Menschen in den Arm zu nehmen, Menschen zu lieben, das war ein Unding. Und dann hatte ich mal so einen Propheten, der sagte, ich sehe dich, Thomas, wie eine Ritterburg. Da sind Wassergräben, dann kommen Pfähle, dann kommt eine Mauer, dann kommt noch eine Mauer, noch eine Mauer. Und dann bist du im Innern der Burg und da gibt's einen Turm und unten im Turm, da ist ein Brunnen und da liegt dein Herz drin. Dann habe ich gesagt, das stimmt. An mich kommt keiner ran. Mich verletzt keiner mehr. Und ich bin dann ein Experte geworden, im zuerst verletzen. Bevor du mir wehtust, mache ich dich platt. Ich konnte mir meinen Mund so verletzen, dass Leute, die hat's weggehauen, bevor sie. Als ich bei der Bundeswehr war, haben wir alle paar Wochen neue Soldaten gekriegt. Und mein Ruf war, pass auf beim Bauer, der macht dich platt. Ich hatte nicht einen hohen Rang, aber ich hatte eine Gosche. Ich hatte ein Mundwerk, das war schneller wie ein Maschinengewehr. Ich werde es nie vergessen, Bärbel ist heute nicht da, die kann es nicht bestätigen, aber ihr dürft sie gern fragen. Da haben wir einen neuen Soldaten gekriegt, so einen Abiturienten. Der sagt, der macht mir gar nichts. Nach 3 Tagen hat er irgendwann meine private Telefonnummer rausgekriegt und hat meine Frau angerufen. Ihr Mann macht mich fertig, ich kann nicht mehr. 3 Tage hat's gedauert. Aber ich bin froh, dass den Thomas nicht mehr gibt. Amen. Den gibt's nicht mehr, der ist weg. Gott sei Dank, Gott hat mich komplett verändert. Aber das ist ein Weg, ein steiniger Weg, ein anstrengender Weg. Das ist kein Hügel, das ist ein steiler Berg. Das kostet dich alles, darauf zu kraxeln. Aber wenn du oben bist, dann geht's wieder runter. Und nur die, sich vorher die Mühe gemacht haben auf dem Gipfel, können auf der anderen Seite wieder runter. Korrekt? Leute, das ist ein Prinzip im Leben. Gott hat mir mal ein Bild gegeben, habe ich gesehen, da liefen lauter Kühe hoch auf so einem Berg. Werde ich nie vergessen. Und jede Kuh sah nur den Hintern von der vorderen Kuh. Und dachte die ganze Zeit, es ist für ein... Und dann haben ein paar Kühe keine Lust mehr gehabt und sind umgedreht. Und haben eine Erleichterung gespürt. Oh, tut es gut, wieder runter. Und so passiert es bei ganz vielen, die auf den Teufel hören. Der Teufel sagt, ja, dreh doch rum. Geh nicht bis zum Gipfel. Dreh rum. Es wird so viel leichter. Und auf einmal denkst du, der Teufel ist weg. Der geht eine Weile aus deinem Leben. Und du hast das Gefühl, wow. Oh, ich bin wieder bei meinen Kumpels im Stammtisch. Oh, ich gehe wieder ins Bordell. Oh, ich nehme wieder Drogen. Ach, ist das erleichternd. Bis er ganz knallhart kommt. Weil alle anderen sind dann weg und auf der anderen Seite in dem Tal, wo Gott sie haben will. Wo fruchtbar ist. Versteht ihr, was ich meine? Unser Leben ist eine ständige Veränderung. Keiner bleibt da stehen, wo er ist. Wir verändern uns ständig. Du bist heute anders wie letztes Jahr. Du bist in 10 Jahren anders wie heute. Das ist normal. Das ist ein Prozess. Und da verstand ich, guck dir noch weil die Hintern an, halte durch. Und das war wirklich so eine Zeit. Aber irgendwann bist du oben und dann geht das Echte runter, wo du weißt, ich habe es geschafft. Verstehst du? Wenn du die Führerscheinprüfung, wenn du da kurz davor Panik kriegst und abhaust und sagst, ich fahre jetzt ohne Führerschein. Kann man machen. Aber es ist nicht dasselbe Gefühl, wenn der Prüfer kommt und sagt, sie haben bestanden. Dann lebst du dein Leben in Frieden, da in Unfrieden. Hier lebst du dein Leben frei von Angst, hier permanent Angst. Stimmt's? Jeder Streifenwagen fährt dir in die Magengrube. Jeder Polizist, der klingelt und vielleicht was sagen will oder eine Umfrage macht, da stehst du, ich weiß, ich hab's gemacht. Und er so, wie, was haben Sie gemacht? Ach, nix. Ich kenne das in- und auswendig. Oh Mann, ich komme gar nicht zu meiner Predigt, aber ist gut. Ich spür die Salbung. Ihr auch? Johannes 15, 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ist es nicht der Hammer? Und wisst ihr, wer ist bereit, sein Leben für die Freunde zu geben? Ich habe die Woche so gedacht, in den 30 Jahren, wo ich jetzt Christ bin, wie viele Menschen habe ich getroffen, die einen geistlichen Dienst wollten? Oder die irgendwas tun wollten für den Herrn? Die irgendeine Idee hatten, sogar Geschäftsideen für den Herrn? Und ganz oft ist nichts draus geworden. Und ich habe mich gefragt, warum? Und da hat der Herr zu mir gesagt, frag dich, Thomas, warum sie das machen. Wollen sie die Ehre bekommen? Wollen sie Ruhm und Anerkennung? Ist es ihr Plan? Oder machen sie das für irgendjemand, den sie lieben? Frag dich das mal, das trifft mich selber wie ein Blitz. Was wir tun in unserem Leben, tun wir das, um Menschen zu retten? Oder geht's darum, dass wir Ehre kriegen und ganz viele Orden da hängen haben? Der tolle Thomas 1, der super Thomas 2. Wollt ihr so rumlaufen? Die meisten machen es, ohne es zu wissen. Wie oft habe ich gedacht, wo Menschen zu mir gekommen sind und haben gesagt, Thomas, belehr doch die mal oder wirf die mal raus. Oder guck mal, was der wieder macht. Dann habe ich mich so oft gefragt, was ist die Motivation dahinter? Ist es der Oberlehrer? Warum stört dich das? Und manchmal erwische ich mich, wo ich mich auch dran störe. Versteht ihr? Ich bin nicht besser. Was ist die wirklich tiefsinnige Frage dahinter? Ist es Liebe? Ich stelle dir heute Morgen die Frage, würdest du für diese Person, wo wir gerade reden, sterben? Ja oder nein? Wenn nein, lass ihn in Ruhe. Das ist nicht Liebe. Das ist Klugscheißerei. Sorry. Und ich als Gemeindeleiter muss korrigieren. Ich muss. Ich darf nicht alles hier zulassen. Ich muss. Und das fällt mir schwer. Weil es ein schmaler Grat ist, zwischen euch ermahnen und lieben und dass ihr es annehmt oder abhaut. Viele kommen nicht mehr. Aber ich habe ihnen immer die Wahrheit gesagt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und die Wahrheit tut weh, aber sie macht frei. Frag dich mal selber, wärst du bereit für irgendjemand, der hier neben dir sitzt, heute zu sterben? Leute, das ist eine heftige Frage. Für mich genauso. Aber Jesus war bereit. Gott sei Dank war Jesus bereit, für dich und für mich zu sterben. Amen. Wenn du dich fragst, was echte Liebe ist, dann weißt du heute Bescheid. Korrekt? Wisst ihr? Und Gott erweist uns seine Liebe darin, sagt die Bibel, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Feinde des Kreuzes waren. Stellt euch das mal vor. Wer von uns wird für seinen größten Feind sterben heute Morgen? Oh, uns wird viel einfallen, was Gott so machen könnte. Aber dass wir für ihn sterben, bestimmt nicht. Oder? Und da weißt du, wie herausfordernd Christsein ist. Aber ich weiß auch, Gott zwingt mich nicht zu irgendwas, was ich noch nicht bereit bin. Er sagt mir, Thomas, der Weg ist das Ziel. Amen. Und je weniger Groll ich in mir spüre, je weniger Widerstand, desto mehr bin ich an dem Punkt, wo ich bereit wäre. Es gibt so eine tolle Geschichte, als 1945 die Russen immer mehr Teile von Deutschland erobert haben, sind sie in eine Kirche rein, da waren so 15 Christen, haben gebetet und haben sie gesagt, alle, die Jesus abschwören, dürfen raus. Alle anderen bleiben da. Zwei sind da geblieben, der Rest ist raus. Wisst ihr, was die Soldaten gemacht haben? Wir wollten nur mit euch beten, aber nicht mit den Unechten. Dann haben die mit denen gebetet. Eine wahre Geschichte. Habe ich gedacht, krass. Echt krass. Ich weiß auch nicht, was ich in der Situation tun würde. Es ist leicht zu sagen, hurra. Ne? Aber es liegt nur am Herzlein. Ist die Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist, größer als dein Verstand? Dann funktioniert es sonst nicht. Deswegen bleiben auch Ehepaare zusammen, wenn der Liebe im Herzen größer ist als der Verstand. Weil je länger du mit jemandem zusammen bist, desto mehr findest du die Schwächen heraus. Und stell dir vor, der andere über dich. Hui, wenn da keine Liebe da ist, dann wird's aber eng. Dann wird's schwierig. Müsst du nur die Hollywood-Stars anschauen. Erste Ehe 20 Jahre, zweite 15, dritte 10, nächste, vierte noch 5 Jahre, dann noch 3, noch 2, noch 1. Heute Morgen habe ich mir die Mühe gemacht, von Nicolas Cage das zu lesen. Sein Sohn ist ja Satanist. Gestern Abend kam wieder so ein, der macht ja lauter okkulte Filme. Ja, ich muss mir mal sein Leben anschauen. Und da zigmal verheiratet, mit der letzten Frau war 3 Tage oder 4 Tage. Das ist unfassbar. Ja, weil du keine Geduld mehr hast, ist logisch. Aber wir sind Überwinder, oder? Er hat sein Leben für uns gegeben. Johannes 15, 13. 1. Johannes 3, 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Die Bibel ist immer so krass, gell? Da gibt's kein Vielleicht, keine Grauzone. Es gibt einfach nur, bub, bereit zu sterben, ja oder nein? Das ist heftig. Die ersten Christen haben das ständig erlebt, wenn sie von den Römern gefasst wurden. Wo trefft ihr euch? Sage ich nicht. Danke. Hallo Jesus. So war das. Oder die Löwen, oder wurden sie verbrannt und alles. Das waren wirklich echte Christen. Die haben gesagt, ich sterbe lieber, als dass ich meine Freunde verrate. Andere Gesinnung wie Judas Ischariot. Ne? Am Abendmahl fuhr der Teufel in sein Herz. Warum konnte der Teufel in sein Herz fahren? Wer weiß es. Was stand auf? Das Fensterchen oder das Türchen? Wir müssen immer ein schönes Schild an unseren Türen haben, muss leider draußen bleiben und ein schönes Bild vom Teufel. Kein Zutritt, unerwünscht. Ja, fertig aus. Halleluja. Römer 8, 35 bis 39, kennt ihr alle. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Hängers. Mit all dem müssen wir rechnen. Oh, Thomas, so eine Predigt macht man nicht. Sag uns doch lieber Eierbobeier, die Welt ist rosa, alles wird gut. Dann fahr mal nach Pakistan oder nach Nordkorea, was sie da mit den Christen machen. Da kannst du froh sein, dass du hier bist. Wenn noch einmal einer von euch jammert, wie schlecht es ihm geht, dann schicke ich ihn 14 Tage dorthin. Da kommst du zurück, sagst, hier ist das Paradies auf Erden in Deutschland. Amen. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tode bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Im Dritten Reich wurden fast alle freikirchlichen Pastoren umgebracht. Ist nichts Neues, in der DDR war auch Verfolgung. Das ist nicht Fantasy aus irgendwo, das ist, wir können froh sein, dass wir noch so ein schönes Land haben. Seit Corona bin ich zum ersten Mal in meinem Leben dankbar für Deutschland. Vorher ging mir so viel auf den Wecker. Das passt mir nicht und das. Und heute denke ich, Mann, war blind. Ich habe nicht gesehen, wie gut es uns ging. Oder? Stimmt's? Mann, du. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns was überfordert hat. Was steht denn da? 37. Der uns, ach geliebt, schon wieder geliebt. Ich dachte überfordert, na sowas aber auch. Wir überwinden, wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Dann überwinden wir alles. Wir können unseren Feind umarmen. Wir können Gutes tun. Wir können anfangen, die Nachbarn zu sehen, wie Jesus sie sieht. Als verlorene Schafe. Und nicht als, ne, wo wir manchmal sehen. Einen überwältigenden Sieg. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, 38, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Leute, ist einer meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Nichts kann dich trennen von Gott, die uns geschenkt ist, geschenkt, seht ihr wieder, umsonst, unverdient, in Christus Jesus, unserem Herrn. Leute, das ist der Oberhammer, oder? Noch die letzte Bibelstelle und dann hören wir uns was an. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Wer hat uns zuerst geliebt? Der Vater. Er liebt uns durch und durch. Hörst du das irgendwo in der Kirche? Hörst du das irgendwo in der Religion, dass Gott dich liebt? Nein, du musst leisten. Du musst dich für deinen Gott in die Luft sprengen, du musst Selbstmörder werden, du musst töten, du musst Krieg führen, du musst im Kampf sterben, du musst bei den Buddhisten Bugidibu machen und auf den Knien um den Berg rutschen oder Opfer in den Vulkan reinwerfen, hast selber nichts zum Beißen, aber Hauptsache der Geist da drin hat was. Lauter so ein Käse, es hat mit Gott nichts zu tun. Religion ist das Schlimmste. Ich hasse Religion so sehr. Ich hasse Religion. Die stinkt dermaßen. Religion, merkt ihr das? Religion arbeitet immer mit Angst. Nimm die Angst aus der Religion, macht es puff und der Ballon ist weg. Religion funktioniert nur mit Angst. Du musst beten, du musst was geben, du musst da sein, du musst auf Seminar, du musst dich taufen lassen, du musst. Das ist alles so weit weg von dem Ursprünglichen. Hat nichts damit zu tun. So vieles in dieser Welt ist so kaputt und so schräg. Die Bibel sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Aber alles, fast in jeder Gesellschaft dieser Welt muss die Frau ihre Familie verlassen. Jede Frau braucht ihre Mutter. Der Mann nicht so sehr. Warum haben wir das ganze Schwiegermutterproblem? Weil die alle bei der falschen Schwiegermutter sind. Denk mal drüber nach, es ist wahr. Wir hätten den ganzen Zirkus überall, bei den Moslems, Buddhisten, bei den Hindus, bei den Christen, immer verlässt die Frau ihr Haus oder zieht hin, wo der Mann ist. Es ist aber andersrum von Gott gedacht. So viele sind schräg, nur die Leute wissen es nicht. Aber am Ende ist immer einer schuld. Wer? Gott. Gott, du bist schuld. Nee, er ist nicht schuld. Er hat es ganz anders geplant, ganz anders gedacht. Aber die Menschen leben halt anders, wie er es gedacht hat. Und komischerweise, da wo es so ist, wie Gott es sagt, da funktioniert's. Selbst in der Welt. Ist interessant, oder? Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Oh, das ist der Oberhammer. Sag mal jemand, ich bin Sohn Gottes. Aha. Okay. Bist du in Behandlung? Sollst vielleicht mal drüber nachdenken? Sagst, ich bin von neuem geboren. Ach, noch so einer. Aha. Aha. Gott redet zu dir, die hörst die Stimme. Oi, 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 oi. Na, was sagt er denn so? Die Lottozahlen? Ja. Leut, Leut, Leut. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Die Welt weiß nichts davon, dass wir Söhne. Wir sehen nicht aus wie ein Engel, oder? Ich sehe immer noch aus wie der Thomas. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie haben auch Jesus nicht erkannt. Sie beten ihr Leben lang, dass der Messias kommt. Dann kommt der Messias, steht vor ihnen, sagen sie, oh, bittst du auch mit, dass der Messias kommt? Ja, hier bin ich. Wie, wir kennen dich doch, du bist doch Josefs und Marias Sohn. Und dann heißt es, er konnte nicht viel tun, wegen ihres Unglaubens. Ist das nicht interessant? Geht immer um den Glauben. Geht immer um den Glauben. Okay, pass auf, wir hören jetzt so 14 Minuten zum Schluss noch. Etwas aus einer CD, die liebe ich von ganzem Herzen. Und mir geht's echt nicht drum, ob ihr den Sprecher kennt oder ob ihr die CD kennt oder ob ihr mögt, wie er redet oder ob ihr es nicht mögt. Darum geht's mir alles nicht. Ich habe die bestimmt 100, 200 Mal angehört in den letzten 15 Jahren. Ich höre die meistens im Winter, da liege ich mich in die Wanne rein und dann knall ich die CD rein und dann, oh, dann geht es voll in mein Herz. Und ich muss sie immer wieder hören, weil alles, was ich so erlebe, genau das Gegenteil ist von dem, was da gesagt wird. Und du musst dich öffnen jetzt und sagen, ich möchte das hören, ich möchte, dass der Vater zu mir spricht. Vater, rede zu mir. Es geht nicht um die Person, sondern du musst wirklich dein Herz öffnen. Das ist wirklich wichtig. Und ich werde die CD noch bis zu meinem Lebensende hören, weil ich weiß, ich habe immer wieder ein Problem mit Ablehnung, mit Lieblosigkeit. Ja, weil ich so geprägt bin. Die meisten von euch auch. Ich sehe schon, wie paar nicken. Und deswegen tut ihr das jetzt wahrscheinlich unheimlich gut. Weil es ist der Vater, der direkt zu dir spricht. Und alles, was da gesagt wird, sind Bibelstellen. Ist keine Fantasie, ist nicht auf irgendjemandes Mist gewachsen, sondern es ist Wort Gottes, wo der Vater heute Morgen zu dir redet. Und im Anschluss werden wir Abendmahl feiern. Und du darfst nochmal kurz für dich still und leise jetzt beten und sagen, Vater, ich lass mich ein auf das, was du jetzt zu mir sprichst. Rede zu meinem Herzen jetzt. Ich öffne mein Herz, dass das alles, was da gesagt wird, auf einen guten Ackerboden fällt. Halleluja. Amen.
Mein Kind, vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich setzt und wann du aufstehst. Alle deine Wege sind mir bekannt. Sogar die Haare auf deinem Kopf habe ich gezählt. Denn du bist nach meinem Bild geschaffen. Ich kannte dich noch bevor du empfangen wurdest. Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante. Du bist kein Fehler und auch kein Zufall. Ich habe festgelegt, wann du geboren wurdest und wo du leben würdest. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt. Ich bin nie weit weg von dir. Und auch nicht zornig über dich, sondern der vollkommene Ausdruck von Liebe. Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten, weil du mein Kind bist. Und ich dein Vater bin. Ich biete dir viel mehr, als dein irdischer Vater es je tun könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Jede gute Gabe, die du empfängst, kommt aus meiner Hand. Denn ich sorge für dich und begegne dir in allen deinen Nöten. Mein Plan für deine Zukunft ist immer voller Hoffnung, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Meine Gedanken über dich sind unzählbar, so wie der Sand am Meeresufer. Ich singe vor Freude über dich und ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun. Erfreue dich an mir, und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen, denn ich bin es, der diese Wünsche in dich hineingelegt hat. Ich kann mehr für dich tun, als du dir vorstellen kannst, denn ich bin dein großer Ermutiger. Ich bin auch der Vater, der dich in allen Nöten tröstet. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nah bei dir und helfe dir. Wie ein Hirte sein Schaf trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Und eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Ich bin dein dich liebender Vater. Und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Und in Jesus ist meine Liebe zu dir offenbart. Er ist das vollkommene Abbild meines Wesens, und er kam, um dir zu beweisen, dass ich für dich und nicht gegen dich bin. Er kam, um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht anrechne. Jesus starb, damit du und ich miteinander versöhnt werden können. Sein Tod war der tiefste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich gab alles hin, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du das Geschenk meines Sohnes annimmst, dann nimmst du mich an. Und nichts kann dich jemals wieder von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause. Lass uns ein Freudenfest feiern. Ich sehne mich nach dir und ich erwarte dich mit offenen Armen. Ich frage dich, willst du mein Kind sein? Komm zu mir, mein Kind. Ich helfe dir. Ich halte dich und ich berge dich in meinen Armen. Bei mir bist du sicher, denn meine Liebe beschützt dich. Als du geschaffen wurdest, freuten sich alle im Himmel mit mir. Der ganze Himmel jubelte, als du zur Welt kamst, und Freudentränen waren in unseren Augen. Du bist mein geliebtes Kind. Für dich habe ich Wunderbares bereitet. Für dich habe ich alles geschaffen. Lauf in meine Arme. Komm zu mir. Ich bin hier, ganz nah bei dir. Als ich die Sterne an den Himmel setzte, habe ich an dich gedacht. Als ich die Erde gründete, habe ich an dich gedacht. Und als ich das Universum schuf, warst du vor meinen Augen. Du, ja du, mein geliebtes Kind. Wunderbar bist du gemacht, herrlich und schön. Ich liebe dich. Und ich freue mich über dich. Ich kenne dich. Und ich bin begeistert von dir. Kannst du dich noch erinnern, als du spieltest mit deinen Freunden, als sie dich verspottet hatten, als sie dich verlachten, als sie dich nicht verstanden? Ich war bei dir und ich fühlte mit dir. In den Nächten, in denen du dich fragtest, wozu du lebst, in denen du dich fragtest, wer du bist war ich dir ganz nah. Ich konnte deinen Herzschlag spüren und dein Atem streifte meine Wange. Ich war bei dir. Ich sah deine Tränen. Ich sah dein Leid. Und ich sah dein Herz. Ich gebe dir alle Liebe. Alle Liebe, die du brauchst. Und ich sag ja zu dir. Ich sag ja zu dir, mein Kind.
Geht's euch gut? Wenn wir das glauben würden, ohne einen Punkt auszulassen, wird's uns nie wieder schlecht gehen. Und das ist Wahrheit, das sind alles nur Bibelverse, Leute. Das hat nicht einer gemacht, wo gedacht hat, ich sag mal ein paar schöne Worte, dass deine Emotionen sich gut fühlen. Das ist die Wahrheit, das Wort Gottes. Und wie gesagt, ich muss immer wieder selber hören, weil ich merke, die Einflüsse sagen mir was anders. Manchmal erlebe ich schlimme Dinge, manchmal sehr verletzende Dinge. Und dann muss ich mir wieder bewusst machen, wie sehr der Vater mich liebt. Fast jeden Sonntag fangen wir hier an mit den Worten, Gott ist gut. Warum mache ich das? Weil ich nichts anderes weiß? Nee, weil ich weiß, ihr braucht es. Es muss in euren Kopf und vom Kopf ins Herz, der längste Weg auf Erden. Vom Kopf ins Herz. Amen. Mach mal alle eure Augen zu. Wenn es irgendjemand gibt heute Morgen, der vielleicht sagt, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht oder ich habe noch nie so richtig klar Schiff mit ihm gemacht. Da möchte ich dich ermutigen, dass du kurz streckst. Dann werden wir miteinander beten. Mach die Augen zu. Ich habe gesagt, Augen zu. Ihr sollt nicht rumgucken. Wir sind nicht bei James Bond. Wenn es irgendjemand gibt, ich frage nochmal, hab den Mut heute Morgen, wenn du spürt hast, hey, Gott spricht mich heute Morgen an. Ich bin nicht durch Zufall hier. Kannst du den Moment nutzen? Wir werden zusammen laut beten miteinander. Halleluja. Wir beten kurz dieses Gebet, wo du Jesus einlädst. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich bin verloren ohne dich. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Wir nehmen dieses Erlösungswerk an. Komm du in mein Herz und sei du ab jetzt der Captain. Danke, dass ich jetzt errettet bin. Und danke, dass du mich liebst. Und all meine Sünden jetzt vergeben sind. Amen. Das ist einer der wichtigsten Schritte in deinem Leben. Halleluja. Wirst du nie bereuen. Sammy, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist gut. Weil dann nehmen wir das Abendmahl auf für die, die zu Hause sind. Halleluja. Halleluja. Wenn wir Abendmahl feiern, dann sagt die Bibel, tut es so oft, ihr das tut, zu seinem Gedächtnis. Und wir tun das, weil wir proklamieren, dass Jesus für uns den Sieg errungen hat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir essen das Brot in dem Bekenntnis, dass er seinen Leib hingegeben hat, auf dass der neue Leib frei ist. Delius, kommst du vor? Kommst du, Bruder? Nichts extra Einladung. Heide. Chabuk, davai. Avanti. Hey, ich danke dir jetzt. Ich danke dir jetzt für das Abendmahl, dass wir das feiern dürfen und wirklich proklamieren dürfen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass der neue Leib der Gemeinde erlöst ist, erkauft ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dieses Vorrecht, mit dir am Tisch zu sitzen. Danke für dieses Vorrecht, dir zu gehören. Danke für dieses Vorrecht, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Danke, Jesus, dass wir dir gehören. Nimm mal eine halbe Minute und sag ihm persönlich leise aus der Tiefe deines Herzens Danke. In der Hand hältst, symbolisch für sein Leib steht, mach dir bewusst, welche Schmerzen er erlitten hat, welche Qualen, wir haben es heute gehört. Aber er ist am dritten Tag auferstanden. Danke, Jesus. Lass es nehmen, wann du möchtest. Hab Freiheit. Traubensaft hast als Symbol für sein Blut, dann darfst du bekennen, der neue Bund in seinem Blut. Vollkommen erlöst, vollkommen freigekauft. Ohne Flecken und Runzeln. Jede Sünde weggewaschen. Es gibt nichts Kostbares in diesem Universum als das Blut des Lammes. Du proklamierst es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du Teil dieses neuen Bundes bist, den der Vater mit seinem Sohn geschlossen hat. Dich mit hineingenommen hat in Christus. Christus hat den Bund gehalten, er hat es vollbracht, er hat es erfüllt. Und wir treten einfach nur hinein in diesen Sieg im Abendmahl und proklamieren, dass wir Jesus gehören. Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Sieg.